Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in der Ecclesia. Mein Name ist Christian Kruse, ich bin Pastor dieser Kirche und freue mich so sehr auf diese Predigt und auf diese Predigtreihe und eben mit euch Gottesdienst zu feiern. Das ist mein Highlight der Woche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin so gerne mit euch zusammen und bin so auch so gespannt für die nächsten Wochen. Wir starten heute eine brandneue Predigtreihe, die wir genannt haben 7 Briefe. Und wir werden uns in den nächsten Wochen mit den 7 Briefen Jesu an seiner Kirche in der Offenbarung beschäftigen. Okay, wenn du Offenbarung 2 und 3 liest, wirst du dort 7 Briefe finden, die Jesus seiner Kirche zukommen lässt. Und ich bin mir ganz sicher, auch wenn es Briefe waren an Kirchen der damaligen Zeit, wird Jesus aktuell zu uns als Ekklesia sprechen und zu jedem Einzelnen von uns. Weil Folgendes ist wichtig, dass du es verstehst. Die Kirche ist kein Gebäude, sondern die Kirche, das ist die Versammlung der Gläubigen. Okay, du bist die Kirche. Und wenn wir diese Tage darüber reden, hey, was Jesus seiner Kirche zu sagen hat, dann geht es da um dich und es geht um mich. Ich will dir mal eine Frage stellen, ja? Da die Woche drüber nachgedacht, wie das in meinem Leben so aussieht und vielleicht gebe ich dir jetzt auch einen kleinen Anstoß so, ne? Pass auf, stell dir vor, beziehungsweise wie würde unsere Kirche aussehen, wenn jeder Einzelne hier genauso wäre, wie du es bist? Hat jemand, ja, stell dir mal ganz kurz so die Frage, ja, wie wäre unser Gottesdienst bisher so gelaufen? Wären wir leidenschaftlich gewesen? Hätten wir leidenschaftliche Angebete, vielleicht als wir es gerade getan haben oder vielleicht auch eher nicht? So, ne? Wären wir pünktlich gewesen? Angenommen, jeder würde so regelmäßig kommen wie du, wären dann heute mehr Leute da oder weniger? Wie wäre das so? Ich meine, wenn wir so über Kirche sprechen, es geht um dich und um mich. Jeder von uns, wenn wir hierher kommen, uns muss das bewusst sein, wir bringen etwas mit von unseren Stärken, aber auch von unseren Schwächen. Und deshalb ist immer die Frage, okay, was bringe ich mit hinein in das Werk, das Jesus seine Kirche nennt? Und darüber werden wir uns so ein bisschen miteinander unterhalten. Diese Frage, Herr Jesus, wie siehst du eigentlich unsere Kirche? Wie findest du die Ekklesia? So angenommen, Jesus würde uns heute so einen Brief schreiben über unseren Gottesdienst. Fändet ihr das nicht mal spannend, so zu hören, was er bis zu diesem Moment von dem Gottesdienst denkt? So, ne? Wie er das so fand, wie wir uns so willkommen geheißen haben heute Morgen, wie wir miteinander geredet haben, wie wir vielleicht übereinander geredet haben. Ja, wenn er mal so schreiben würde, so wie er bis hierher den Lobpreis fand, ob er gefallen hatte an diesem Lobpreis, ja, ob er das Gefühl hatte, angebetet zu werden. Und das ist so ein bisschen, was wir in diesen Wochen tun wollen. Wir wollen so ein bisschen schauen, Herr Jesus, was sagst du eigentlich zu unserer Kirche? So, was willst du in unsere Mitte hineinlegen? Weil Offenbarung zu studieren, ich kann dir sagen, ich habe schon eine Menge Spaß persönlich und bin schon sehr bereichert aus diesem Studium, das ich selbst natürlich tun muss für diese Predigtreihe. Und es ist immer spannend. Ich meine, die Offenbarung ist ja Offenbarung, weil sie Dinge offenbart. Ja? Also sie offenbart uns so die letzten Tage, den Antichristen, ja, wie wird das so alles sein, die Apokalypse, so eine Armageddon, all diese Dinge. Aber ich finde es so spannend, zuallererst Offenbarung 1 wird uns Jesus offenbart. Und dann sagt Jesus, hey, bevor wir zu diesem ganzen spicy Zeugs kommen, der euch alle so unglaublich interessiert, ich will was zu meiner Kirche sagen. Ich will zuerst mit meiner Kirche reden über den Zustand ihres Herzens, über ihr Miteinander. Weil sie müssen vorbereitet werden für diese Zeit, die da kommt. Und ich muss einfach ein paar Dinge ansprechen. Und ich glaube, dass Jesus das in diesen Wochen in unserer Mitte tun wird. Pass auf, ich will folgendermaßen heute starten. Ich leite die Predigtreihe ein und will dir so ein bisschen Hintergrundinformationen geben zu diesen 7 Briefen. Und zu Johannes, dem Jünger von Jesus, der diese Briefe aufgeschrieben hat. Und ich sage das deshalb, weil ich ganz genau weiß, hier sind einige von euch, du hast schon den Zettel auf dem Schoß und den Stift offen. Und du wirst dir die ganze Zeit denken, Krille, wann kommt die erste Lücke? Wann kommt die erste Lücke? Alter, gib mir die erste Lücke! Ja, sie kommt, aber heute ein bisschen später. Ich brauche ungefähr die halbe Predigt dafür, uns so ein bisschen Kontext zu geben, für diese Briefe, für diese ganze Predigtreihe ein bisschen Fundament zu legen. und dann kommen deine Lücken. Ja? Und dann gucken wir uns den ersten Brief heute an und wir werden uns heute auf eine Sache fokussieren, von der ich glaube, dass Jesus jeden Einzelnen von uns heute damit irgendwie abholt. Ist das soweit für euch in Ordnung? Hört sich das wie ein guter Plan an? Okay, dann lasst uns mal gleich starten. Das Buch der Offenbarung ist in deiner Bibel ganz leicht zu finden. Es ist das letzte Buch in deiner Bibel. Ja? Und du musst wissen, das Buch der Offenbarung ist eigentlich kein Buch, sondern ein Brief. Es ist ein Brief an 7 Kirchen in Kleinasien, das ist mitten in der heutigen Türkei. Übrigens, ganz viele deiner Bücher im Neuen Testament sind eigentlich gar keine Bücher, das sind Briefe. Ja, der Epheserbrief ist ein Brief von Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Der Galaterbrief ist ein Brief von Paulus an die Gemeinde in Galatien. Die Thessalonikerbriefe sind Briefe von Paulus an die Kirche in Thessaloniki. Und auch die Offenbarung ist ein Brief von Jesus, eine Offenbarung, die Johannes empfangen hat über Jesus, durch den Mund von Jesus, an diese Kirchen in Kleinasien. Das Entstehungsdatum ist ungefähr 95 nach Christus, 65 Jahre ungefähr, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist. Zur Offenbarung ist es folgendermaßen gekommen, und das ist sehr spannend. Für mich finde ich, vielleicht für dich nicht, ich hole dich gleich wieder ab, ja, in der Hälfte der Predigt, dann packe ich dich wieder ein zur Predigt. Aber Jesus ist Johannes, dem Jünger, auf Patmos erschienen. Der war dort im Exil, weil sie haben versucht, ihn zu töten, aber sie haben es buchstäblich nicht geschafft. Ein Historiker der damaligen Zeit, Tertullian, berichtet uns, dass sie Johannes in einen Topf mit siedendem Öl geschmissen haben und ihm nichts passiert ist. Tatsächlich, sie haben ihn nicht tot bekommen. Also er ist im Topf, hat er weiter von Jesus erzählt, sodass sie gesehen haben, okay, die einzige Art und Weise, wie wir diesen Typen loswerden, ist, wir müssen ihn wegschicken von hier. Und so haben sie ihn auf diese kleine griechische Insel Patmos gesetzt und dort ins Exil gesteckt. Und dort lebte er, man sagt, er wurde über 100 und er ist auch der einzige Jünger von den 12 Jüngern, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Wir wissen, Judas ging hin und erhängte sich, ja? Und die anderen 10 sind alle als Märtyrer gestorben. Johannes wurde über 100 Jahre alt, was schon bemerkenswert ist, weil die durchschnittliche Lebenserwartung der damaligen Zeit roundabout 50 Jahre war. Johannes war nun sehr ein beeindruckender Kerl. Ich habe auch gelesen die Tage, es ist nicht in der Bibel, deshalb wissen wir nicht, ob es wahr ist. Aber Johannes ist eines Tages in die Kirche in Ephesus gegangen und sie haben gesagt, hey Johannes, guck mal hier, Johannes ist hier, er war schon so alt, ne? Der letzte lebende Jünger von Jesus, willst du predigen? Und er meinte, klar, ich predige. Und er hat sich vorne hingestellt und er hat genau 2 Wörter gesagt, liebt einander. Und hat sich wieder hingesetzt. Und man sagt tatsächlich, dass in hohem Alter das die einzigen 2 Wörter waren, die er nur noch gesagt hat, bis er gestorben ist. Liebt einander. Er liebt einander. Das war seine Botschaft. Und dann ist er irgendwann gestorben. Und wie gesagt, die Offenbarung nun ist von Johannes verfasst, aber von Jesus eingegeben. Das kannst du lesen in Offenbarung 1. Und das ist ein Brief an 7 Kirchen der heutigen Türkei. Und ich habe euch meine Karte mitgebracht. Schaut mal. Das ist hier die Türkei, ja, hier haben wir Griechenland, so, hier ist Patmos. Auf dieser Insel war Johannes zu der Zeit, als dieser Brief verfasst wurde. Und das ist quasi die Reihenfolge der Briefe und diese Reihenfolge ist nicht beliebig, sondern sie ist die Postroute der damaligen Zeit. Ja, wir beginnen hier in Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Das sind die 7 Briefe, die Jesus seiner Kirche zukommen lässt und so ein bisschen für... Vielleicht wirst du es dir merken, vielleicht vergisst du es auch immer. Die Briefe haben alle so ein bisschen was gemeinsam. Zum Beispiel der erste Brief an die Kirche in Ephesus und der letzte Brief an die Kirche in Laodicea ist beides so ein Weckruf Jesu an seine Kirche zurückzukommen zu ihm. Okay, an die Kirche in Ephesus sagt er, ihr habt die erste Liebe verlassen. An die Kirche in Laodicea sagt er, ey, ihr seid weder warm noch kalt. Und beide bekommen den Aufruf zur Buße. Zu beiden sagt er, hey, ihr müsst umkehren, sonst schmeiße ich euren Leuchter um. Ja? Smyrna und Philadelphia, der 2. und der 6. Brief, haben auch was gemeinsam. Es sind beides Briefe an die Kirche, die unter Verfolgung leidet. So Gott will, wir sind gerade in Terminabsprache, aber wir werden auf jeden Fall nächste Woche den Brief in Smyrna überspringen, weil wir haben zum ersten Sonntag im November den Leiter von Open Doors Deutschland eingeladen. Der wird zu uns in den Lokschuppen kommen und wird uns von der verfolgten Kirche weltweit berichten. Und so ein bisschen ist das unser Sonntag für Smyrna, das heißt nächste Woche geht's zu Pergamon. Pass auf, Pergamon, Thyatira und Sardes kannst du dir folgendermaßen merken. Schlecht, schlechter am schlechtesten. Ja, also, ja, das gucken wir uns bei nächste Woche an, was das hier alles zu sagen hat. Pass auf, diese 7 Briefe werden von Theologen unterschiedlich betrachtet. Es gibt Theologen, die sagen, dass diese sieben Kirchen die gesamte Kirchengeschichte abbilden, vom Gründung der Kirche in der Apostelgeschichte bis zur Wiederkunft Jesu. Pass auf, was sie machen ist folgendermaßen, sie sagen, der Brief an die Kirche in Ephesus ist ein Brief an die Kirche im ersten Jahrhundert. Weil die Kirche im ersten Jahrhundert struggelte damit, ihre erste Liebe zu verlieren. Okay, sie sind richtig gut gestartet, aber ihr Herz wurde kalt. So, dann sagen sie, okay, der Brief von Smyrna an Smyrna ist ein Brief an die Kirche im zweiten und dritten Jahrhundert. Weil im zweiten und dritten Jahrhundert wurde die Kirche verfolgt. Pergamon ist ein Brief an die Kirche ab dem dritten Jahrhundert. Wir haben eine konstantinische Wende, Staat und Kirche wurden eins. Und das ist so ein bisschen, worum es hier geht. Hey, es wird, die Welt ist Teil der Kirche geworden im Pergamon. Ja, und so weiter und so fort. Sie sagen dann Laodicea, dieser letzte Brief, ist quasi der Brief für heute, die Kirche heute. Geht? Pedi. Mann. Micha, vielen Dank. Pedi, Julian, seid großartig. So. Sieh mal, gib mal die nächste Folie, damit ich weiß, wo wir sind. So. Jesus sagt jedenfalls, hey, wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist, jeder Brief endet so, ja, jeder dieser sieben Briefe. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Ich glaube, diese sieben Briefe sind sieben Briefe an wirklichen Gemeinden der damaligen Zeit, aber gleichzeitig auch sieben Briefe zu jeder Gemeinde in jeder Zeit. Ja, das heißt, genauso wie wir den Galaterbrief sehen, das war natürlich ein Brief an die Kirche in Galatien, ist er für uns heute aktuell. Genauso glauben wir, dass diese sieben Briefe auch heute noch jeder einzelne in unsere Kirche hineinspricht. Und das ist mein Gebet für diese kommenden Wochen, dass der Heilige Geist uns Ohren schenkt, damit wir hören, was Gott uns unserer Gemeinde sagen möchte. Alrighty? Komm, wir springen rein in den ersten Brief. Und zwar an die Kirche in Ephesus, jeder Brief nun beginnt so: Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus. Also ganz kurze Pause hier. Ich glaube nicht, dass hier Engel gemeint ist, sondern das griechische Wort für Engel ist das Wort Angelos und du kannst es auch mit dem Wort Bote übersetzen. Zum Beispiel heißt es von Johannes dem Täufer in einem der Evangelien, siehe, ich sende einen Boten vor dich her und das Wort Bote dort ist das Wort Angelos. Johannes der Täufer nun war kein Engel, sondern er war ein Bote. Und Jesus sagt hier, hey, schreibe dem Boten der Kirche in Ephesus. Und ich glaube, er meint hiermit den Pastor der damaligen Kirche. In diesem Fall Timotheus. Timotheus war der Leiter der Kirche in Ephesus. Weil Timotheus ist es nun, der diesen Brief genommen hätte und der hätte gesagt, hey, Freunde, Folgendes. Jesus ist Johannes erschienen und hat uns einen Brief zukommen lassen. Und ich werde ihn euch mal vorlesen. Ja, also hier nichts Engel, sondern Boten. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält, und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht. Okay, diese sieben Leuchter sind die sieben Kirchen. Und ganz kurz noch, gleich lese ich ein bisschen länger. Aber ich finde es so Hammer, dass Jesus uns hier offenbart, was unsere Rolle als Kirche ist. Ja, er sagt, hey, ihr seid ein Leuchter. Wisst ihr, wir tragen von uns heraus, aus uns heraus kein Licht, sondern unsere Berufung ist es, das Licht von Jesus zu tragen und hochzuhalten. Das ist die Aufgabe der Kirche. Wir sind ein Leuchter in dieser Welt. Und ich glaube, je höher wir Jesus halten und je höher wir das Feuer halten, umso mehr Menschen werden Jesus Christus kennenlernen. So, ne? Das ist unsere Berufung als Kirche. Jesus läuft jedenfalls zwischen diesen sieben Leuchtern umher. Und der lässt dieser Gemeinde sagen, schaut mal, er lobt sie. Ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest, und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musst du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn, sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Eins aber will ich dir zugute halten, dir ist das Treiben der Nikolaiten ebenso verhasst wie mir. Okay, ganz kurz, wir werden nächste Woche über die Nikolaiten sprechen, weil der wird auch in diesem Brief an die Kirche in Pergamon, werden die Nikolaiten erwähnt. Ich will nur, dass dir ganz kurz auffällt, Jesus hasst nicht die Nikolaiten, sondern er hasst, was sie tun. Ja? Also die Nikolaiten, die waren eine Sekte, die sich gebildet hat herum um einen Typen namens Nikolaus. Und was bemerkenswert ist an diesem Typen, wir kennen ihn bereits aus der Bibel. In Apostelgeschichte 6 kannst du dich vielleicht erinnern, dass die Jünger sagen, hey Freunde, es ist nicht gut, dass wir uns um diesen ganzen Stress der Kirche kümmern, um die Verteilung des Essens an die Witwen. Wir brauchen Leute, die uns helfen. Und sie erwähnen sieben Leute, sieben Männer voll Geistes und einer von ihnen war Nikolaus. So, Nikolaus ist nun irgendwas in den Kopf gestiegen und er hat ein paar Irrlehren verbreitet und wir schauen uns nächste Woche diese Lehren an. Und da war halt diese üble Sekte, aber Jesus sagt die ganz klar, hey, ich hasse nicht Nikolaus und diese Leute, ich hasse das, wofür sie stehen und was sie so in ihr Herz für eine Lehre hineinlassen. Und er sagt dann, wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem will ich die Früchte vom Baum des Lebens zu essen geben, der in Gottes Paradies steht. Okay, pass auf, wir haben Zeit für einen Punkt heute. Meine Predigt heißt zurück zur ersten Liebe. Wir sehen in diesem Epheserbrief eben gerade, dass Jesus total mit einem großartigen Lob beginnt. Ne? Wir haben das gerade gelesen, hey, ich kenne eure Werke, ihr steht total zur Wahrheit. Ihr duldet nicht die, die Falsches tun, sondern ihr entlarvt die als Lügner, die Lügner sind. Und er liebt das in dieser Kirche. Er sagt, hey Freunde, das macht ihr richtig, richtig gut. Ich kenne dein Werk. Ich sehe, was ihr alles für mich tut. Und dass ihr das auch tut, obwohl ihr angefeindet werdet, obwohl ihr verfolgt werdet. Aber ich habe eine Sache gegen euch. Ihr habt eure erste Liebe verlassen. Also sagt mal alle das Wort verlassen. Weißt du? Er sagt nicht, ihr habt eure erste Liebe verloren, sondern er sagt, ihr habt eure erste Liebe verlassen. Wer war die erste Liebe? Die erste Liebe war Jesus. Und die Sache ist die, hey, Gott wird dich niemals verlassen, aber du kannst ihn verlassen. Du kannst Jesus verlassen. Und ich finde das so bemerkenswert. Weißt du, wir bekommen diesen Brief 95 nach Christus. So 65 nach Christus wurde die Kirche in Ephesus gegründet. Pass auf, und das war ein richtiger Knall, der stattgefunden hat. Die haben richtig in Ephesus Erweckung erlebt. Ephesus war eine der größten Städte im Römischen Reich, ungefähr 300.000 bis 500.000 Einwohner. Und es war damals quasi, würdest du der Stadt einen Titel geben, es war Sin City, ja? Las Vegas der damaligen Zeit. Weil mitten in Ephesus war ein Riesentempel, der Tempel der Artemis. Oder die Römer haben sie genannt Diana. Ja, es war eins der sieben Weltwunder der Antike. Und du musst dir das so vorstellen, die Verehrung von Artemis hat so stattgefunden, dass Männer in den Tempel gegangen sind und Sex hatten mit Prostituierten. Und dieser Tempel war mit tausenden Frauen gefüllt, die sich prostituiert haben. Und das gesamte Römische Reich ist nach Ephesus gepilgert, um Artemis anzubeten. Es war furchtbar. Muss dir vorstellen, der ganze Geist in dieser Stadt, mitten im Zentrum von dem ganzen Leben, war diese furchtbare Verehrung. Und alles war total pervers und alles war total korrupt. Und dann taucht Paulus auf, das kannst du nachlesen, Apostelgeschichte 19 und 20. Mach das unbedingt, so eine tolle Geschichte. Paulus predigt von Jesus und Menschen bekehren sich. Und es passiert etwas total Radikales. Die nehmen alle ihren Kram, diese kleinen Dirty Diana-Figuren, die sie haben, so ne, all ihre Zaubereibücher und sie packen sie auf einen Haufen und sie starten ein Riesenfeuer. Umgerechnet war das ein Feuer im Wert von 7 Millionen Euro, dass sie dort entfacht haben. Alle, die ganze Kirche, die haben all ihren Scheiß gebracht, alles aus ihrem alten Leben, was sie getrennt hat von Jesus, wo sie erkannt haben, boah, das ist teuflisch und okkult und Gott will das nicht in unserem Leben. Und sie haben dieses riesige Feuer gestartet. Und dann sehen wir, wie der Heilige Geist auf die Kirche fällt. Und eine riesige Kirche entsteht mitten in Ephesus. Inmitten von dem Ort, wo so viel Furchtbares passiert, sind dort nun Menschen, die so richtig Jesus leidenschaftlich nachfolgen. Und nur 30 Jahre später sagt Jesus zu dieser Kirche: Freunde, ich habe eine Sache gegen euch. Ihr habt mich verlassen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde 30 Jahre nicht so lang. So, ne? Angenommen, man, deine Stadt wird total verändert. Es gab Riesenprobleme. Das war ein Riesending. Diese Kirche war riesig. Deine ganze Stadt wird verändert durchs Evangelium. So, ne? Und Jesus taucht auf und sagt: Freunde, ich sehe, was ihr macht und ihr seid so beschäftigt, aber ich habe etwas gegen euch. In dem ganzen Tun und Machen für mich habt ihr die Liebe zu mir verloren. Und ich finde, das ist voll der Warnschrei, so für jeden, für mich, für dich, für die ganze Kirche. So, ne? Dass eine Kirche Erweckung erleben kann, aber am Ende irgendwie Jesus verpassen kann. Dass eine Kirche so beschäftigt damit sein kann, Dinge für Jesus zu tun, dass sie dabei ganz aus den Augen verliert, mit Jesus zu sein. Und in dieser Beziehung zu ihm zu leben. Und ich glaube, wir alle kennen das. Ich glaube, es gibt ja keinen, der gerade nicht angesprochen ist. Wenn du schon länger als eine Woche Christ bist, dann wirst du das Gefühl kennen, dass du Jesus irgendwie nicht mehr so liebst, wie du es vielleicht mal getan hast. So, ne? Weil wir alle erleben das. Wir alle waren mal vielleicht richtig on fire und go Jesus und wow, ich habe ein Riesenfeuer gestartet. Damals, als ich ein junger Mann war. Und noch Haare hatte. Und wisst ihr, das war so ein Ding, wir haben ständig Feuer gestartet. Gefühlt war jede dritte Jugendstunde, hey komm, wir machen Feuer bei uns im Garten und verbrennen unseren alten Kram so, ne? Und das sind die schönsten Dinge, sind da reingeflogen. Aber wir waren damals radikal, ne? Heute, jetzt ist man irgendwie reifer und man hält das aus, dass nicht christliche CDs bei einem zu Hause rumfliegen, ne? Aber damals haben wir die Kippen genommen, alles rein, das sind ganz gut, dass wir die verbrannt haben, aber die CDs, irgendwelche Zeitschriften, alles mögliche, alles, wo wir gesagt haben, Herr Jesus, das steht irgendwie zwischen uns, wir haben das in diese Tonnen gepackt und verbrannt. So, ne, wir waren so voller Feuer für Jesus und wir wollten unbedingt nicht irgendwie, wir wollten ihm so radikal nachfolgen. So, und es war uns völlig egal, was alle gesagt haben. So, ne, ach, in der Schule, Mann, jeder hat von Jesus was von mir gehört. So, und ich war so radikal verliebt in Jesus, dass gesagt, es ist mir völlig egal, wenn sie mich ausgrenzen und doof finden. So, ich liebe Jesus. Und dann schaut man so auf sein Leben und irgendwie ist Routine dann doch eine Gefahr. So, ne, Dinge werden so routiniert, man wird so ein Berufschrist, aber man wird so, wisst ihr, das ist ja wie in der Liebe. Ich meine, seid ihr nicht dankbar, alle ihr, die ihr verheiratet seid, ne? Ich bin unglaublich dankbar, dass man nicht ewig so hart verliebt ist. Als ich Karen kennengelernt habe, Mann, ey, mein ganzes Leben war durcheinander. Ich war so verliebt. Ich konnte gar nicht klar denken, mein Studium wurde stark vernachlässigt. Sämtliche andere Beziehungen waren von diesem Moment an viertrangig. Ja. Es gab nur noch Karen. Ich habe nur noch mit ihr telefonieren wollen. Leg du auf. Nein, leg du auf. Nein, leg du auf. Ich war so verliebt. So, ne? Und mein Herz hat so stark für sie geschlagen. Und das war so, ne? Man war so romantisch. Und Dinge habe ich gemacht, die würde ich jetzt nie wieder tun. So, ne? Aber gleichzeitig, weißt du, also was ich sagen will, ist, es ist schon gut, dass so eine Liebe tiefer wird und reift. 12 Jahre könnte ich das rein körperlich nicht aushalten. Aber auf der anderen Seite finde ich, ist das auch in unserer Ehe eine Gefahr, dass zu viel Routine einkehrt. Dass Dinge zu selbstverständlich sind. Irgendwie, dass dieses verrückt Verliebte darf so eine Ehe auch nicht ganz verlassen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, worüber Jesus heute mit uns sprechen möchte. Dass er sagt, hey Freunde, ich kenne euer Werk und ich liebe das, was ihr alles macht und dass ihr euch einsetzt und so weiter und so fort. Ja. Aber wie sieht es denn eigentlich mit dieser ersten Liebe in eurem Herzen aus? Lass mich dir mal eine Frage stellen. So, gab es mal in deinem Leben einen Moment, wo du Jesus mehr geliebt hast als jetzt? Und ich glaube, die Frage heute ist so, was machst du nun? Und ich liebe es, weil Jesus sagt nicht einfach, hey, ich verurteile euch dafür und Mensch, guck mal, Kirche, ihr habt so gut begonnen, was seid ihr für Lappen, sondern er gibt ihnen tatsächlich total die guten Schritte zurück. Und das ist eine Entscheidung, die sie treffen mussten. Und ich glaube auch, dass heute deine Entscheidungen leiten und deine Gefühle folgen. Weil Jesus gibt uns einen klaren Weg aus 3 Punkten zurück zur ersten Liebe. Und das sind deine 3 Punkte. Okay, jeder, der den Stift schon gezückt hat, jetzt ist dein Moment. Ja. Wir lesen erstmal, ich habe das nochmal mitgebracht. Schaut mal, Jesus sagt, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Okay, das allererste ist das hier. Erinnere dich. Jesus sagt, hey, weißt du noch? Ja, weißt du noch, wie es früher war? Ja, weißt du noch, wie hart du mich geliebt hast? Wie wunderbar dieses Feuer war mit all diesem Kram, der dich von mir getrennt hat? So, ne, er sagt so an die Epheser, ich kann mir das so richtig vorstellen, hey Freunde, wisst ihr nicht noch früher, so, ne, wo ihr das alles kaputt gemacht habt und ich war nur da und ihr wolltet nichts anderes? Ey, erinnere dich an diesen Moment, erinnere dich daran, wie war das damals? Jesus sagt, erinnere dich, okay, führ dir das vor Augen. Und dann, tu das hier, kehre um. Jetzt, wo du erkannt hast, dass du die erste Liebe nicht verloren hast, sondern verlassen, musst du einfach zurückkommen. Weil das ist die Wahrheit. Weißt du, Jesus hat dich niemals verlassen. Die Wahrheit ist eigentlich die, du bist Gott immer so nah, wie du dich selbst entscheidest. Das ist sehr schwierig gerade zu ertragen, finde ich. Weil, das, ne? Weil wir sagen, wir machen oft andere Menschen verantwortlich. Wir sagen, Herr, ich würde dich ja mehr lieben, aber mittlerweile habe ich Kinder. So, ne? Ich habe es gelernt zu leben, ohne zu schlafen. Und da ist so viel los in meinem Leben und ich habe diesen Job, der ist so anstrengend. So, ne? Aber am Ende, du entscheidest, wie nah du Jesus bist. Du kannst da niemanden für verantwortlich machen. Nicht dein Arbeitgeber, nicht deine Ehefrau, dein Ehemann, deine Kinder, dein Kleingruppenleiter, vor allen Dingen nicht dein Pastor. Weil du entscheidest das. So, und du musst verstehen, hey, du hast es nicht verloren, du hast es verlassen. Und Jesus, das ist voll, Umkehr ist eines der schönsten Worte im Neuen Testament. Weil es einfach bedeutet, du bist in diese Richtung gegangen, du erkennst, dass es falsch ist, du drehst dich um und läufst wieder in diese Richtung. Das ist, wozu Jesus dich einlädt heute. Kehre um. Hey, komm, mach wieder die erste Sache zu deiner ersten Sache. So, ne? Und diese Dinge, Kinder und so, es ist auch so, es ist auch anstrengend. Ich finde das voll so und das ist schwierig so, ne? Das Leben verändert sich und das ist schwierig. Aber die Frage ist, okay, ist es, manchmal verdrängt das Gute das Beste. Und das darf nicht passieren in unserem Leben. Und Jesus sagt, hey, erkenne es, dass du auf einem falschen Weg läufst, der dich von mir wegbringt und kehre um. Triff eine Entscheidung. Kehre um und dann tu das hier. Tue die ersten Dinge. Jesus sagt, handle wieder so wie zu Beginn. Weißt du, dass die ersten Dinge werden die erste Liebe wieder hervorbringen. Das ist übrigens in deiner Ehe auch so. Ja, wenn ihr merkt, okay, es ist irgendwie kein Dampf mehr auf dem Kessel, dann tut einfach wieder die ersten Dinge. Ja, tut die Dinge, die ihr getan habt, als ihr euch ineinander verliebt habt. Was war damals? Damals hast du Dinge getan, die waren ein bisschen verrückt. Die waren sehr kuschelig, die waren romantisch. Du hast Geschenke gekauft, ihr habt euch unterhalten, ihr saßt nicht den ganzen Tag vor Netflix und hattet Handy in der Hand, sondern ihr habt Zeit miteinander verbracht und wirklich Interesse aneinander gezeigt. Ihr hattet verrückte Rendezvous, ihr habt all diese schönen Dinge gemacht. Und in diesem Kontext, diese schönen Dinge finden statt, ist etwas in deinem Herzen entstanden, das nennt sich Liebe. Und wenn du diese erste Liebe zurückhaben willst, tu die Dinge, die ihr früher getan habt. Und so ist das auch bei Jesus. Also was hast du früher getan? Ich meine, du hast deinen Wecker gestellt und du bist früh raus, weil du wolltest unbedingt deinen Tag mit ihm starten. So, du hast ihn angebetet. Du hattest Lobpreismusik zu Hause an. So, ne? Du hast verrückte Psalmen selbst geschrieben. So, ne? Du hast Jesus einfach zeigen wollen und sagen wollen, wie sehr du ihn liebst. Du hast anderen Menschen von Jesus erzählt. Und in diesem Ding wurde deine Liebe zu Jesus stärker. Und das ist wahr für dein Leben. Hey, wenn du zurückgehst zu diesen ersten Dingen, dann kommt diese Liebe zurück. Aber Entscheidungen leiten und Gefühle folgen. Das heißt, du musst dich entscheiden, hey, ich gehe zurück zu diesen ersten Taten. Und ganz vieles davon ist erstmal eine Disziplin. Aber es bleibt keine Disziplin, sondern es wird zu einem Ausdruck eines liebenden Herzens. Okay, von daher, Jesus sagt, hey, kehre um und tu die ersten Dinge. Schaut mal, Jesus, es gibt so einen Vers, an den musste ich denken, der zeigt uns total toll, wie Jesus von uns geliebt werden will. In Markus 12, Vers 30 heißt es, das ist das größte Gebot. Ja? Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Okay, was bedeutet das? Ja? Von ganzem Herzen und ganzer Seele bedeutet, ich zeige ihm meine Zuneigung. Ich zeige ihm meine Zuneigung. Und ich will uns mal so herausfordern, dass wir uns dafür entscheiden. Wenn ich meiner Frau sagen würde, hey Schatz, ich liebe dich, aber ich zeige ihr es nicht, dann würde sie sagen, dass das nicht wahr ist. Weißt du, dass das irgendwie auch wahr sein kann für Jesus? So dieses, hey, ja, aber ich glaube und liebe Jesus im Herzen, das funktioniert wirklich nur bedingt. Weil wovon das Herz voll ist, das schwappt irgendwann über. So, ne, auf die Art und Weise, wie wir anbeten, auf die Art und Weise, wie wir über Jesus reden, auf die Art und Weise, dass wir über Jesus reden. So, ne, und ich will dir so Mut machen, zeig Jesus, wie leidenschaftlich du ihn liebst, indem du ihn leidenschaftlich anbetest, indem du begeistert bist für ihn, indem du einfach sagst, hey Jesus, ich liebe dich. So mitten am Tag mal so ein, ich liebe dich, Jesus. So, das berührt sein Herz, das berührt mein Herz, wenn meine Frau mir einfach so schreibt, hey Grill, ich liebe dich. Mitten am Tag, einfach so, ja. Und das berührt das Herz Jesu. Zeig ihm deine Zuneigung. Mit all meinen Gedanken heißt, ich schenke ihm meine Aufmerksamkeit. Mache neu Zeit für diese Beziehung in deinem Leben. Nimm dir Zeit für Jesus. Entscheide dich heute, hey, ich werde zurückgehen zu dieser festen Zeit, wo ich Zeit mit Jesus verbringe. Es ist wirklich so, deine Beziehung zu Jesus passiert nicht unabsichtlich. Es ist immer geplant. Von daher, nimm dir Zeit. Schenk Jesus deine Aufmerksamkeit. Und das Dritte ist, Jesus sagt, liebe mich mit all deiner Kraft. Setze deine Kraft für ihn ein. Weißt du, ich liebe gerade Jesus mit dem, was ich für ihn tue. Und du kannst Jesus lieben mit den Dingen, die du tust. Weißt du, meine Frau, an so einem Samstagmittag will meine Frau nicht Loverboy Krille zu Hause rumrennen haben, sondern sie will Krille den Gärtner und Krille den Kelleraufräumer und Krille den Wäschezusammenfalter. Und sie will von mir geliebt werden, auch in romantischer Art und Weise, aber manchmal will sie meine Liebe auch sehen, indem ich ein paar Dinge tue für uns zu Hause. Und dasselbe ist auch wahr für dich. Jesus hat dir Kraft gegeben und Talente und Gaben. Und ich glaube, einige von uns wird Zeit, dass du sie einsetzt für Jesus, um ihn mit all deiner Kraft zu lieben. Komm, Karin, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, wie wir diese Predigt so beenden. Und ich würde uns gerne hineinleiten, nicht ich, keine Sorge, Karin, eigentlich macht's nasty, in dein Lied. Und ich will uns so einladen, dass wir diesen Moment nutzen, wo wir dieses Lied singen, um unser Herz nochmal vor Jesus so prüfen zu lassen von ihm, ja. dass du mal überlegst jetzt in diesem Moment, hey, wo stehst du mit Jesus? So nicht einfach nur tust du Dinge für Jesus. Dieser Brief an die Epheser sagt uns ganz deutlich, du kannst Dinge für Jesus tun, aber Jesus verlassen haben. Sondern wo ist dein Herz? Ist da noch diese erste Liebe? Dass du dich vielleicht einfach gleich entscheidest, zurückzukommen und Buße tust. Komm, wir stehen schon mal auf. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst und zu unseren Herzen redest. Komm, Herr Jesus, und sprich. Ich danke dir, dass dein Herz so sehr schlägt für jeden Einzelnen. Und Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist und mit unserer Sünde umgegangen bist und dass da nichts ist, was uns nun trennen muss von dir. Danke, dass all die Dinge, an die wir gerade denken, Herr, von denen wir meinen, Herr, sie trennen uns bestimmt, dass das an deinem Kreuz ist, Herr Jesus. Wir bringen es jetzt in diesem Moment zu dir. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du den Weg frei gemacht hast, weil du uns willst. Du hast ein Ja zu uns. Du hast uns niemals verlassen. Und nun, Herr Jesus, kommen wir zurück. Jesus, wir kommen zurück zur ersten Liebe. Und ich bete, begegne uns nun, Geist Gottes.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.